Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie mit großer Vorfreude begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, verlässlich, gut gelaunt, von unerschütterlicher Zuversicht beseelt. Nicht aufgrund von Schönfärberei, von Zweckoptimismus oder gar Selbsthypnose, sondern aufgrund der historischen Erfahrungstatsache, dass es den Menschen eben immer wieder gelungen ist, sich aus dem Sumpf ihrer eigenen Irrtümer herauszuziehen, aus dem Elend ihrer Verblendungen und Verirrungen herauszurobben. Und das wird selbstverständlich auch diesmal wieder gelingen, auch in Deutschland. Deshalb sind wir jetzt am 19. Februar 2024 am Montag gerüstet, gleich einzusteigen mit der Eiskübel Dusche der ganz miserablen Nachrichten. Bei uns ist wie beim Zahnarzt, die Wurzelbehandlung kommt zuerst. Erschreckende Zahlen, Insolvenzen steigen um 26%, Pleitewelle rollt. Das Insolvenzgeschehen hat die deutsche Wirtschaft in ihrer ganzen Breite erfasst, meldet da ein agrarwirtschaftliches Portal, das ich am Wochenende konsultiert habe. Das Besondere bei den Insolvenzen von Unternehmen ist allerdings, dass vermehrt große Unternehmen betroffen wären. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir teilen hier die gemeinsame Intuition, die Auffassung, dass es vielleicht nicht so eine schlechte Idee wäre, wenn die deutsche Politik aufhören würde, sich da in historischen Schattengefechten, in Schattenboxen der Nazi-Vergangenheit zu verlieren und den Überwachungsapparat gegen die Opposition hochzufahren, wie das in bester DDR-Manier die deutsche Innenministerin Nancy Faeser versucht hat in den letzten Tagen, sondern wenn sich diese Politiker in Berlin, also so würde es mir gehen als Deutscher, wenn die sich endlich aufrafften, diese Probleme aus der Wirklichkeit ernst zu nehmen und in ihren und sich zu verabschieden von diesen ideologischen Ausschweifungen und von diesen irrsinnigen Verrenkungen, die sie da zumindest von außen betrachtet immer wieder anzustrengen scheinen. Ich meine, man hat doch in Deutschland genügend Probleme und ich glaube nicht, dass ein Herr Höcke oder eine AfD oder wie man das sonst auch immer bezeichnen will, dass das größte Problem von Deutschland ist oder dass man jetzt hier sozusagen die Gespenster der Vergangenheit noch einmal aus ihren Gräbern herausholen müsste, um sie dann noch einmal zu beerdigen. Das kann doch nicht der Sinn der führenden Industrienation Europas sein. Also wir richten hier aus der Schweiz den verzweifelten Appell in den Norden, man möge doch nun endlich zur Vernunft kommen und sich mit diesen garstigen, aber unabweisbaren Realitäten auseinandersetzen. Deutsche Haushalte waren früher ärmer als italienische, jetzt ist es umgekehrt. Also wie lange noch? Ich glaube, so hat der berühmte Redner des alten Roms, Cicero, einmal den Gegenspieler Catilina gefragt, wie lange noch willst du uns an der Nase herumführen? Wie lange noch wollt ihr das ignorieren? Deutsche Haushalte waren früher ärmer als italienische, jetzt umgekehrt. Der Streit um die Vermögen der Europäer eskalierte während der Euro-Krise. Die gute Nachricht, muss man immer wieder betonen, ist, dass sich diese Wirklichkeiten nun nicht mehr länger verdrängen lassen, sozusagen im fremdfinanzierten Schaumbad einer Subventions- oder Geldverschleuderungspolitik, sondern diese Probleme schlagen jetzt in die Realität durch und sie werden die Politik zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Man sieht ja bereits schon Spurenelemente auch in Berlin, zum Beispiel der Finanzminister Christian Lindner. Ich weiß, seine Glaubwürdigkeit ist natürlich angeschlagen, weil er rhetorisch im Grunde vieles immer richtig macht und man staunt immer wieder über die glasklare, fast chromstahlglänzende Rhetorik dieses Politikers, der dann allerdings in der Wirklichkeit nicht unbedingt mit dieser Klarheit zu wirken vermag. Auf jeden Fall fordert er jetzt eine Wirtschaftswende. Als Stichworte nennt er Bürokratieabbau, mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt, eine Unternehmenssteuerreform und ein Klimagesetz, das die planwirtschaftlichen Vorhaben überwindet. Das meldet die Neue Zürcher Zeitung. Er nimmt damit Klagen auf, Christian Lindner, der Wirtschaftsverbände, und ist inhaltlich am C12-Punkte-Programm von März zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit dran. Und die NZZ lobt hier, Lindner und Merz würden richtig liegen, es brauche eine Agenda 2030 und man müsse da erste Pflöcke einschlagen beim Staatshaushalt. Ja, mal sehen, ob das in die Richtung geht oder ob man sich da wieder festbeißt im Hickhack. Könnte mir gut vorstellen, dass sich bei den nächsten Wahlen in den nächsten Monaten und Jahren doch einiges verändern wird in Deutschland. Mit oder gegen die Grünen, die neue Strategie des Friedrich Merz, das finde ich auch interessant. Der CDU-Vorsitzende erklärt die AfD zum Hauptfeind und die Grünen zum möglichen Partner. Manche in der Partei murren, anderen geht das nicht weit genug. Übrigens auch die Freien Wähler von Hubert Aiwanger haben beschlossen, gemäß einer Meldung der Frankfurter Allgemeinen, sich da stärker von der AfD abzugrenzen. Hier muss man einfach nüchtern, ich sage jetzt mal realpolitisch, machiavellistisch festhalten. Wenn Sie sich in der Politik abgrenzen, wenn Sie sich hinter einer Brandmauer verstecken, dann limitieren Sie damit zwangsläufig immer Ihren Wirkungskreis. Also mit solchen Beschlüssen stärkt natürlich Friedrich Merz letztlich die Linke und die Grünen, die dann über ihre eigene Gewichtsklasse hinaus, die politische, spielen und wirken können in der Bundesrepublik. Ein klügeres Vorgehen aus meiner Sicht wäre es, sich fallweise Kooperationen vorzubehalten. Natürlich muss man in der Politik sich immer etwas abgrenzen und distanzieren und die eigenen Qualitäten herausstellen und da Differenzen zum Teil etwas stärker beleuchten, als sie dann vielleicht in der Wirklichkeit tatsächlich passieren. Aber diese scharfen Ausgrenzungen, das sind ja Ausgrenzungen, Isolierungen, man versucht ja die AfD sozusagen auf die Leprastation der deutschen Politik zu schieben, das ist nicht produktiv, das schadet der eigenen Durchschlagskraft. Damit limitiert natürlich Friedrich Merz seine politische Macht und gleichzeitig gibt er dadurch der AfD natürlich ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal. Er spielt ihnen im Grunde einen Trumpf zu. Also diese Ausgrenzungen, die darauf abzielen, einen Widersacher zu schwächen, führen in aller Regel dazu, wenn der Widersacher selber nicht schwach ist, dass er eben gestärkt daraus hervorgeht. Es stinkt nach einem politischen Urteil gegen Donald Trump. Damit haben sich unsere Medien eigentlich etwas zu wenig auseinandergesetzt, meines Erachtens. Dieser unglaubliche zivilrechtliche Betrugsprozess in New York gegen den früheren amerikanischen Präsidenten. Mehr als 450 Millionen Dollar. Das ist mehr als das Bruttosozialprodukt von Mikronesien, glaube ich, also von diesem Kleinstaat. Das sind also gigantische Summen, die da ein New Yorker Gericht verhängt hat mit dem Befund, Donald Trump habe Geschäftspartner betrogen, habe seine Immobilien zu hoch bewertet und sich dadurch Kredite erschlichen. Das ist ein Urteil, das, wenn ich das richtig überblicke, in unseren Medien mehr oder weniger als vernünftig eingeschätzt wird. Man begrüßt es fast schon. Für mich ist das ein Skandalurteil. Je mehr ich darüber lese, und ich stütze mich da natürlich auf amerikanische Quellen, zum Beispiel habe ich einen Text hier zur Kenntnis genommen von einem Jonathan Turley. Der ist der Professor of Public Interest Law at the George Washington University Law School im Portal The Hill. Und es ist also niederschmetternd, was dieser Rechtsprofessor hier sagt. Er meint im Grunde, das ist ein Urteil, dass New York ganz massiv schaden wird, das bedeuten wird, dass die Geschäftstätigkeit von sehr, sehr vielen Firmen in Frage gestellt wird, weil sich alle zu Recht dann hintersinnen, ob sie überhaupt in New York noch geschäften wollen. Das Verrückte an diesem Urteil ist, dass es keine Geschädigten gibt. Also es gibt keine Banken, die gegen Trump geklagt hätten, er hätte sie bei den Immobilien betrogen. Man muss sich das ja auch vorstellen. Ich meine, dass jemand sein eigenes Haus, das er vielleicht verkaufen oder belehnen will, etwas vorteilhafter darstellt gegenüber der Bank, das ist ja verständlich. Der Verkäufer versucht ja immer, sein Produkt oder sein Angebot möglichst strahlend und glitzernd darzulegen. Dazu gibt es ja dann eben die Bank, die das überprüfen kann und die das checkt. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, aber auch wer sich mit Krediten über ein paar Jahre bindet. Man muss halt genau hinschauen, wenn die Banken das nicht gemacht haben, beziehungsweise wenn die Banken dann dank diesen Geschäften, wie auch einzelne dieser Bankvertreter gesagt haben, mehr Geld verdient haben, ja, dann gibt es ja keinen Geschädigten. Aber wo ist denn da eigentlich das Problem? Und deshalb, sogar im Schweizer Tagesanzeiger lesen wir, es riecht nach einem politischen Urteil. Und man versucht hier ganz offensichtlich die Wirtschaft, die Firma von Trump zu zerstören, ihn kaputt zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass ihn das noch mehr stärken wird in den Augen seiner Anhänger. Ist ja mittlerweile das ganz große Thema, auch hier in der Schweiz, an einem Tischgespräch und den Abenden, dass ja eigentlich alle damit rechnen oder sich fragen, dass die Chance, dass Trump tatsächlich ins Weiße Haus zurückkehren könnte, sehr, sehr groß ist. Wie Sie wissen, teile ich ja nicht die Befürchtungen, die da in vor allem auch deutschen Medien herumgeboten werden, dass dann sozusagen eine politische Supernova auf unserem Planeten einschlägt, ein quasi politischer Meteoriteneinbruch, ein Meteoritenregen. Da werden ja bereits wieder unglaubliche Horrorszenarien heraufbeschworen, jetzt natürlich auch vor allem im Zusammenhang mit den Aussagen, die Trump zur NATO gemacht hat. Ich kann diese Aufregung nachvollziehen, aber ich kann sie nicht teilen. Aus ihr spricht natürlich die parteipolitische Panik jener Kreise, die ohnehin schon gegen Trump sind. Aber wenn man sich mal ganz nüchtern einfach zurücklehnt und sagt, was hat er eigentlich gemacht in seinen ersten 4 Jahren? Er hat die US-Wirtschaft dereguliert. Er hat die Steuern gesenkt. Es gab keine Kriege. Das größte Ärgernis waren die gelegentlichen Tweets dieses Präsidenten. Ja, da mutet das ja verglichen mit heute fast schon idyllisch an. Und was die NATO angeht, wenn diese Aussagen, dass man nun endlich die eigene Rüstung ernster nehmen sollte, ich meine, das sagen ja mittlerweile fast alle europäischen Politiker, die in der Vergangenheit noch das Gegenteil erzählt haben, die sich über Trump lustig gemacht haben. Also hier fehlt der Wille zur Sachlichkeit. Der Wille zur Sachlichkeit, der fehlt meines Erachtens auch in der ganzen Russland-Berichterstattung und jetzt vor allem auch natürlich nach diesem Todesfall von Alexei Nawalny, zu dem wir uns übrigens in der Weltwoche auf Weltwoche Online aus sehr unterschiedlicher Perspektive geäußert haben. Ich empfehle Ihnen vor allem dazu auch die Artikel von Guy Meton, der da etwas Zweifel setzt und auch etwas hinterfragt. Diesen Märtyrer, diesen Heldenkult, den wir ja jetzt da sehen, um diesen russischen Politiker und Aktivisten, Nawalnys Heldentod etwa, schreibt da die FAZ, da scheinen mir die Journalisten schon sehr stark im Banne auch gewisser propagandistischer Anstrengungen. Reden wir zuerst über die militärische Lage. Ein Rückschlag für die Ukraine. Avdiivka, dieser wichtige Stützpunkt, strategisch, man hat in der Vergangenheit immer gesagt, das sei nicht so wichtig, aber er ist offenbar doch nicht so unwichtig. Hierzu hält eine Schweizer Zeitung, der Tagesanzeiger, fest, die Ukrainer konnten zuletzt nur noch eine Granate pro Tag abfeuern. Die Russen griffen mit tonnenschweren Bomben aus der Luft an. Anders als Bachmut hat Avdiivka oder Avdiivka hohen strategischen Wert. Moskau setzt auf einen Sieg bis 2026. Also militärisch zeichnet sich in der Ukraine das ab, was man von Anfang an hat voraussehen können. Es gibt da keinen Erfolg von David gegen Goliath. Im Krieg gewinnen in den allermeisten Fällen die größeren Volkswirtschaften, die Länder, die einfach mehr PS jetzt im übertragenen Sinne auf den Boden bringen, auch militärisch, die mehr Menschen haben, die ein größeres Industriepotenzial haben. Und was alle überrascht, ist die Tatsache, dass die Russen, die man ja immer unterschätzt, auch heute noch, und immer unterschätzt hat im Laufe der europäischen Geschichte, da sind ja einige auch Potentaten und Diktatoren in Russland eingefallen im Laufe der Geschichte, um sich dann zu wundern, dass sie sich da fürchterlich verschätzt haben. Und die Russen sind offensichtlich in der Lage, auch punkto Artilleriemunition, mehr herzustellen als der ganze kollektive Westen. Das muss man sich einmal vorstellen. Also mit anderen Worten, es ist doch in der Ukraine überfällig, was wir in dieser Sendung im Grunde seit 2 Jahren sagen, es braucht eine Verhandlungslösung. Weil sonst wird die Ukraine verheizt und das die Verhältnisse, die Beziehungen immer mehr vergiftet und auch die Wirtschaft in Europa geht doch immer mehr den Bach runter. Ich habe die Leserbriefe angeschaut in der Financial Times zur Münchner Sicherheitskonferenz und das ist voll von solchen Aussagen. Man müsse doch jetzt endlich zur Vernunft kommen und verhandeln. Und es ist interessant, dass eben vor dem Hintergrund dieser militärischen Niederlage, die sich da abzeichnet für die Ukraine, und da merken natürlich die Medien und unsere Politiker, dass sie sich selber fürchterlich verrannt haben, dass sie sich geirrt haben mit dieser Strategie, dass die Sanktionen eben nicht Russland geschwächt haben, sondern sie haben die Deutschen geschwächt, sie haben Europa geschwächt, sie haben die Amerikaner gestärkt. Ich meine, die Amerikaner profitieren. Dieser ganze Krieg hat ja sozusagen Züge eines Wirtschaftskriegs der Amerikaner gegen Europa und gegen Deutschland. Das muss man sich auch einmal bewusst machen. Also diese Sanktionen haben nicht funktioniert. Die militärische Strategie schlägt da nicht durch. Der unkritische Heldenkult gegenüber Zelensky. Ich sage da nichts gegen Zelensky. Weil natürlich muss man auch für ihn Verständnis haben. Er macht das, was aus seiner Sicht richtig ist für sein Land. Aber man muss doch hier als auch Bundesgenosse oder als Freund im Westen, muss man doch kritisch bleiben, muss man distanziert bleiben. Also die aktuelle sozusagen Situation sieht schlecht aus auf dem Schlachtfeld. Und das ist für mich natürlich jetzt auch eine Erklärung dafür, wie der Fall Nawalny in unseren Medien, in unserer Politik hochgespielt wird. Ja, es wird da eine nächste Heldenfigur aufgebaut, ein säkularer Heiliger, sozusagen ein Instrument, das natürlich der propagandistischen Absicht dient, die russische Seite immer noch mehr zu verteufeln. Und Sie kennen den Mechanismus, je mehr man den anderen verteufelt, desto schneller wachsen einem selber die Flügel. Das ist genau die Verführungskraft dieses Gutmenschentums. Je mehr ich den anderen zum Teufel erkläre, desto mehr werde ich dadurch selber zum Engel. Aber leider, meine Damen und Herren, ist das Leben eben kein Arztroman oder ein Hollywood-Film, ein Western. Es ist eben nicht immer so, dass sich da einfach der Darth Vader, der abgrundtiefe Bösewicht und die strahlenden, blütenweißen Helden gegenüberstehen. Die Wirklichkeit ist graumeliert und sie ist eben auch in der Ukraine und gegenüber Russland ganz besonders graumeliert. Und ja, auch wenn das im heutigen Kontext als ketzerisch empfunden wird, ich konnte diesen Gottesdienst um den Alexei Nawalny nie mitmachen. Das rechtfertigt nichts, was mit ihm mutmaßlich passiert ist in diesem Straflager. Das ist zu verurteilen. Jede politische Gewalt, so sie denn hier stattgefunden hat, aber man will es ja nicht einmal mehr abklären, man findet nur schon die Forderung, es abklären zu lassen, unanständig. Das wird bereits als eine Art von Landesverrat taxiert. Das sind doch keine gesunden, sachlichen Einstellungen mehr, die sich hier zu Wort melden. Natürlich ist das zu verurteilen, politische Gewalt. Aber bilden wir uns doch nicht ein, als sei da Putin der einzige Großmachtführer, der einzige Staatschef einer Nuklear- oder einer Supermacht, der zu politischer Gewalt in gewissen Fällen in der Lage ist. Ich meine, die Amerikaner sind doch keine Chorknaben. Wir haben heute einen Fall Assange, wir haben in der Ukraine den Fall Gonzalo Lira gehabt, den ukrainischen Blogger, den amerikanischen Blogger, das ist sozusagen der ukrainische Nawalny gewissermaßen. Der ist verhaftet worden, einfach weil er kritisch berichtet hat über Zelensky. Er ist in ein Gefängnis gesteckt worden und kurz darauf gestorben. Und die ganze Empörung, die sich jetzt da entzündet am Fall Nawalny, die würde mich mehr überzeugen, wenn die gleichen Leute damit gleichen Ellen messen würden und auch einen Fall Lira oder einen Fall Assange mit ähnlich kritischen oder mahnenden Worten bedenken würden. Aber das Gegenteil ist der Fall und das zeigt Ihnen, dass hier eben etwas nicht stimmt. Vielleicht noch ganz kurz zu Nawalny. Ich verfolge diesen Politiker schon etwas länger und mir ist er immer etwas obskur vorgekommen. Bei seinem Aufstieg 2000er Jahre war er unter anderem dabei bei einer ethnonationalistischen Gruppe, die Muslime als Kakerlaken bezeichnet hat und extrem nationalistisch auch Putin kritisiert hat. Bei Nawalny gehörte zu jenen, die gesagt haben, Putin sei da viel zu nonchalant und zu sanft im Umgang mit der Ukraine. Er war voll dabei und voll dafür, als die ganze Situation in der Krim damals passierte, als sich die Krim Russland angeschlossen hat unter aktiver Mithilfe auch der Russen. Er hat die ganze ostukrainische Dimension im Grunde im Sinne des Kreml befürwortet. befürwortet. Er ist dann erst später sozusagen, ich sag mal, vom Westen entdeckt worden. Und wir wissen ja auch nicht, in welchem Verhältnis da Nawalny dann auch zu gewissen Akteuren im Westen gestanden ist. Auf jeden Fall ist er auch dreimal oder zweimal verurteilt worden, aufgrund von Fällen, die nun, wenn ich da auf die Literatur abstelle und was Fachleute schreiben, nicht einfach nur politisch motiviert waren. Ich will das noch einmal, ich will das überhaupt nicht rechtfertigen oder die Möglichkeit ausschließen, dass hier ein politischer Auftragsmord des Kreml stattgefunden hat. Ich frage mich dann einfach, wo ist die Logik? Das ist doch aus Sicht der Russen nicht logisch, diesen Mann, der ja vor allem im Westen als großer Oppositionsführer gefeiert würde, dessen Wirkungskraft aber in Russland sehr beschränkt war, zeigt sich auch, dass jetzt nicht Zehntausende und Hunderttausende auf die Straßen gehen. Es sind wenige Anhänger, die sich da melden. Klar, in einer Stimmung, die jetzt nicht unbedingt ermunternd wirkt auf Pro-Nawalny-Kundgebungen. Ich will das alles gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, man muss hier einfach zu einem etwas realistischeren Bild kommen. Und ich meine, dass eben dieser Heldenkult, dieser Märtyrerkult um Nawalny jetzt auch sehr viel emotional damit zu tun hat, dass eben die gleichen Kreise realisieren, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, was ihre Russland-Strategien angeht, die eben nicht aufgehen. In diesem Zusammenhang ist natürlich zu nennen die Münchner Sicherheitskonferenz, die früher einmal eine Tagung der Verständigung war und jetzt aber zunehmend einen selbst propagandistischen Charakter annimmt. Die Witwe von Nawalny war ja am Freitag selber dort. Man hat sich gefragt, wie ist das möglich, dass sie so schnell da aufgetreten ist. Da sind viele Fragen aufgetaucht. Man hat jetzt aber gesehen, dass eben die etwas überschwängliche Stimmung, die noch im letzten Jahr in München herrschte, die ist doch etwas jetzt gedämpft gekommen. Man hat gemerkt, das funktioniert nicht. Es hat auch nicht jenen Durchbruch der Hilfe für die Ukraine gegeben. Aber für mich das Fragwürdige an dieser Münchner Sicherheitskonferenz ist, ähnlich vielleicht wie vor einem Jahr am World Economic Forum, der sehr einseitige, kriegstrommelnde, ja kriegsgurgelnde Grundton der Selbstgerechtigkeit, der nichts Gutes erhoffen lässt. Ich mache mir immer Sorgen, dass man in so eine Stimmung wie vor dem Ersten Weltkrieg hineinkommt, bleibe aber zuversichtlich, weil ich glaube, dass die meisten Leute da eben nicht mitmachen. Roderich Kiesewetter, das vielleicht noch zum Schluss hier, er hat gegenüber der Deutschen Welle gesagt, man müsse jetzt den Krieg nach Russland tragen. Und Frau Strack-Zimmermann, die Europapolitikerin der FDP, sie möchte jetzt Marschflugkörper in die Ukraine schicken gegen Russland. Ich meine, das sind für mich einfach verantwortungslose Aussagen vor dem Hintergrund auch deutscher geschichtlicher Erfahrungen. Da sage ich Ihnen nichts Neues, das teilen wir vermutlich, diese Auffassung. Aber es herrscht Mangelware im politischen Mainstream an mäßigenden Stimmen. Umso wichtiger ist es, dass wir hier Gegensteuer geben und nach Kräften mäßigend einwirken. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderbaren Montag und einen guten Start in die neue Woche. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Machen Sie gut, bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt.